Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich bin Irene Geuer. Guten Tag. Abschaffen oder nicht, es geht um die Impfpflicht heute für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Wir erinnern an die Flugzeugkollision vor 20 Jahren über dem Bodensee. Für die Angehörigen ein schwieriges Gedenken. Die Opfer kamen aus der Russischen Föderation. Und wir schauen uns an, was Bufen ist und warum es vorübergehend verboten werden musste. Soll man diejenigen, die sich im Gesundheitswesen nicht gegen Corona impfen lassen, tatsächlich rauswerfen? Sie verstoßen gegen eine Pflicht, aber gleichzeitig werden sie dringend in ihrem Job gebraucht. Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht sollte eine Vorstufe für eine allgemeine Pflicht werden. Aber es gibt viel Kritik an diesem Vorgehen. Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern treffen sich heute zu einer Sonderkonferenz. Bundesgesundheitsminister Lauterbach könnte da ja schon mal vorfühlen, wie die Länder zur Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal stehen. Denn nächste Woche soll entschieden werden, ob sie über das Jahresende hinaus verlängert wird. Ann-Kathrin Jeske hat gefragt, wie die Umsetzung bisher läuft.
Hallo. Okay, jetzt können Sie doch nach hinten gehen. Das, was ich wollte, schaffe ich nicht mehr.
Jan Basche ist im Umzugsstress. Sein ambulanter Pflegedienst im Berliner Norden zieht in größere Räume um. Im Büro des Pflegedienstleiters stapeln sich Zettel, Kisten und die Weihnachtsdeko.
Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Es ist immer viel zu tun in der Pflege.
Vor 3,5 Monaten, Mitte März, hat er dem Deutschlandradio schon einmal erzählt, was die damals gerade eingeführte Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal für seinen Betrieb bedeutet. 6 von Basches insgesamt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren ungeimpft. Sie musste er den zuständigen Berliner Gesundheitsämtern melden und fürchtete, sie entlassen zu müssen.
Die Bezirke hätten sich laut Gesetz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern melden sollen, was sie aber bisher durchgehend noch nicht getan haben. Es hat bisher keine einzige Kontaktaufnahme gegeben.
Weder suchte das Gesundheitsamt das Gespräch mit den Beschäftigten, sich impfen zu lassen, noch kam es zu Bußgeldern oder gar Betretungsverboten. Jan Basches 6 ungeimpfte Pflegekräfte arbeiten also weiter.
Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich die Leute nicht verliere. Da geht es ja nach vielen Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit nicht nur um den Blick des Arbeitgebers auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von denen es in der Pflege nach wie vor zu wenige gibt, sondern da sind ja auch zwischenmenschliche Beziehungen entstanden. Insofern ist das tatsächlich schön.
Basches Erfahrung passt zu den Zahlen, die es für Berlin gibt. 8.000 Personen verstoßen dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales zufolge aktuell gegen die Impfpflicht. Doch nur einer von 12 Berliner Bezirken erklärte auf eine Anfrage des Tagesspiegels, überhaupt ein Betretungsverbot ausgesprochen zu haben, und zwar ein einziges. Beim Berliner Senat für Gesundheit und Pflege möchte man Fragen dazu nur schriftlich beantworten und erklärt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht pragmatisch, aber konsequent umzusetzen. Worüber man in Berlin nicht reden will, spricht stattdessen die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens. Ähnlich wie in Berlin sind auch in Niedersachsen bisher wenig Maßnahmen gegen Pflegekräfte ergriffen worden, 2 Betretungsverbote und kein einziges Bußgeld. Behrens aber misst den Erfolg bei der Umsetzung der Impfpflicht nicht an der Zahl der Ordnungswidrigkeiten.
Das Ziel der Impfpflicht ist nicht, Menschen zu bestrafen. Das Ziel der Impfpflicht ist, Menschen zu überzeugen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich letztendlich impfen zu lassen. Und daher ist unser Ziel nie gewesen, jetzt schnell Bußgelder zu verteilen oder Ordnungswidrigkeiten zu verteilen, sondern in einem gut geordneten Verfahren den Menschen immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinandersetzen, zu antworten.
Maßgeblich ist für die SPD-Politikerin deshalb die Impfquote des Gesundheits- und Pflegepersonals in Niedersachsen von über 96%. Allerdings, ob die Quote seit der Einführung der Impfpflicht gestiegen ist, kann sie nicht beantworten.
Ich weiß gar nicht, ob man das so sehr genau auf dieses Gesetz und auf die Impfpflicht zurückführen kann, sondern es geht einfach darum, wir sind in Niedersachsen ja sehr frühzeitig angefangen, als das Gesetz beschlossen worden ist, darüber zu kommunizieren.
Entschieden hatte der Bundestag die Impfpflicht im vergangenen Dezember. Schon Anfang Februar allerdings ergab eine Umfrage der Heimaufsichtsbehörde in Niedersachsen, dass Pflegekräfte zu 95% geimpft waren. Durch das Gesetz hat sich in Niedersachsen seither also wenig geändert. Man stecke in Niedersachsen, so wie alle anderen Bundesländer auch, eben noch mitten in der Umsetzung. Auch bundesweit gibt es keine Zahlen dazu, ob sich die Impfquote im Gesundheits- und Pflegebereich seit der Einführung der Impfpflicht gesteigert hat. Die allermeisten Bundesländer haben auf Anfrage des Deutschlandradios außerdem zurückgemeldet, bisher kaum oder gar keine Betretungsverbote und Bußgelder verhängt zu haben. Einzig Baden-Württemberg sticht mit 450 laufenden Bußgeldverfahren heraus. Johannes Greske, Professor für Pflegewissenschaft an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule, hatte diese langen Verwaltungsverfahren erwartet. Er kritisiert, die Impfpflicht, die nach jetzigem Stand zum Jahresende ausläuft, könnte vorbei sein, bevor die Gesundheitsämter sie überhaupt vollzogen hätten.
Man hat ja von vornherein eine zeitliche Begrenzung bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ins Gesetz festgeschrieben. Ne? Also man hat von vornherein schon die Hintertür geöffnet, wissend, dass die Umsetzung ja mit der Kontrolle und der Möglichkeit, dass man die Nachweise nachreicht, dass das ja alles Zeit in Anspruch nimmt. Es ist ja von vornherein klar gewesen, dass das eigentlich nur ein Papiertiger sein kann.
Die Frist bis Ende 2022 war im Gesetz eingefügt worden, weil die Gesundheitsministerinnen und Minister die Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal als ersten Schritt begriffen, auf den eine allgemeine Impfpflicht folgen sollte. Die aber scheiterte im Frühjahr im Bundestag, weshalb nun zur Debatte steht, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht auslaufen soll. Bund und Länder müssen also bewerten, wie viel Impfquote ihnen genug ist und ob die Impfpflicht das Mittel ist, mit dem die Lücke geschlossen werden kann. 12 der 16 Bundesländer haben dem Deutschlandradio zur Impfquote eine Angabe gemacht. Die 4 Nordbundesländer, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, außerdem NRW, haben alle eine Impfquote von über 95%. 6 weitere Länder kommen auf über 90%. Einzig Thüringen fällt dahinter mit 83% deutlich zurück.
Ann-Kathrin Jeske über die Impfpflicht im Gesundheitswesen und in der Pflege. Der bayerische Gesundheitsminister hat heute übrigens bereits gefordert, die Impfpflicht Ende September auslaufen zu lassen. Heute vor 20 Jahren rasen am Bodensee zwei Flugzeuge aufeinander zu. Eine Frachtmaschine und ein Passagierflugzeug aus der russischen Teilrepublik Baschkirien. 71 Menschen sterben, darunter 49 aus der Teilrepublik, überwiegend Kinder und Jugendliche. Es wird Gedenkfeiern heute und morgen in Überlingen geben. Aber viele Angehörige konnten nicht kommen, wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Einer wird dabei sein, Taras Kostenko. Er hat in den letzten Jahren in der Ukraine gelebt. Jetzt im Krieg ist er mit seiner Familie an den Bodensee geflüchtet. Dorthin, wo vor 20 Jahren seine Schwester starb. Thomas Wagner berichtet über viele Erinnerungen im Heute.
Unterwegs in Brachenreute, eine kleine Waldlichtung oberhalb von Überlingen am Bodensee. Spaziergänger haben bei gutem Wetter einen weiten Blick über die Wasserfläche, im Hintergrund die Schweizer Alpen. Nadja Wintermeier kommt oft hierher, blickt auf ein silbrig glänzendes Etwas, das auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper erscheint.
Das ist eine riesige, zerrissene Perlenkette. Die großen Kugeln, die in der Sonne glänzen, der abgerissene Faden, der aus Metall ist Symbol für unser Leben, das so zerbrechlich ist.
Auf einem Gedenkstein nebenan erfahren die Besucher, die Perlenkette, bestehend aus riesigen silbrigen Kugeln, die mit einem Drahtseil miteinander verbunden sind, soll an die 71 Menschen erinnern, die vor genau 20 Jahren beim Zusammenstoß einer russischen Passagiermaschine mit einem Frachtflugzeug ums Leben gekommen sind. 49 der Getöteten waren Kinder und Jugendliche aus der russischen Teilrepublik Baschkirien. Nadja Wintermeier kommt häufig zur Gedenkstelle, denn sie selbst ist Russin, lebt seit 3 Jahrzehnten in Deutschland, kümmert sich seit 20 Jahren als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Brücke nach Ufa um den Kontakt mit den Angehörigen in Baschkirien. Ein Mann Anfang 40 kommt von unten zur Perlenkette hinauf, gibt Nadja Wintermeier die Hand.
Man wartet immer, dass sie wieder zurückkommt. Die Vernunft sagt, ja, es ist so, sie ist ums Leben gekommen.
Aber das Herz will das nicht glauben.
Taras Kostenko spricht nur Russisch, kein Deutsch. Nadja Wintermeyer übersetzt das, was ihm stockend über die Lippen kommt, dass nämlich seine Schwester Oksana, damals 30 Jahre alt, an Bord jenes russischen Flugzeuges war, das nach dem Zusammenstoß über Überlingen genau dort, wo heute die Perlenkette liegt, aufprallte. Niemand hat überlebt.
Да, очень четко и ярко, как будто это было вчера.
Die Gefühle, die ich heute an diesem Ort der Absturzstelle empfinde, sind so, als ob sich das erst gestern zugetragen hätte. Jetzt, wo ich hier stehe, steigt in meiner Nase der Geruch von Verbranntem auf. Sobald ich hier an dieser Stelle bin, wird alles wieder unheimlich präsent. Man kann das nicht vergessen.
Непонятная ситуация, как, почему?
Die schmerzhafte Erinnerung an die Schwester, die am Himmel über Überlingen starb, ist das eine. Die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit, das andere. Privet kommt aus dem Russischen und bedeutet so viel wie Hallo. So begrüßt Taras Kostenko nicht nur seine Familie, sondern auch Gäste, die zu ihm in einer kleinen Ferienwohnung bei Überlingen kommen, seine neue Heimat. Aus seiner alten Heimat ist er mit seiner Familie geflüchtet, Charkiw in der Ukraine. Dort lebte Kostenko, selbst russischer Staatsbürger, seit Jahren mit seiner ukrainischen Frau und seinen zwei Kindern, bis der russische Angriff auf die Ukraine alles veränderte. Kostenko flüchtete nach Überlingen an dem Bodensee, also genau dorthin, wo seine Schwester heute vor 20 Jahren starb. Eine Stadt, mit der er seitdem gute Verbindungen pflegt. Das ist heute sein Glück. Im Unglück.
Ja, es ist wahr. Meine Schwester ist jetzt so etwas wie ein Schutzengel für die Familie. Sie hat uns hierher geführt und uns an die weiteren Schutzengel, also an all die Helferinnen und Helfer hier übergeben. Das hat schon etwas Schicksalhaftes.
Allerdings, wenn Kostenko heute Abend, 20 Jahre nach der Flugzeugkatastrophe, an der Gedenkfeier in Überlingen teilnimmt, wird er einer von wenigen Angehörigen sein, die dort trauern. Denn für die meisten Eltern der ums Leben gekommenen Kinder ist der Weg heute nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ans deutsche Bodenseeufer versperrt. Nadja Wintermeyer vom Partnerschaftsverein Brücke nach Ufa.
Also es werden, wenn wir Glück haben, zwei Familien aus Russland anreisen. Es ist sehr enttäuschend. Keine offizielle Stelle, weder die Stadt noch das Land, haben sich bereit erklärt, diese Einladung auszusprechen, auch nicht mal ein Empfehlungsschreiben zu senden.
Denn wegen des Krieges wurde alles schwierig. Erteilung der Einreisevisa erst im letzten Augenblick, keine Direktflüge mehr von Russland nach Deutschland. Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler weist die Kritik, sich zu wenig für die Anreise der Angehörigen zur Gedenkfeier eingesetzt zu haben, zurück. Zwar stellt er fest,
im Laufe der Vorbereitungen mussten wir anerkennen, dass wir in eine internationale Gemengenlage eingebettet sind als Stadt, die wir leider nicht ausblenden können. Und da erlauben wir uns immer wieder den Hinweis, dass wir keine visaausgebende Stelle sind. Das macht das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Jekaterinburg. Und insofern haben wir gesagt, wir möchten das Gedenken durchführen wie immer und hoffen jetzt, dass wir ein würdevolles Gedenken gemeinsam hinbekommen.
Allerdings eben nur mit einer Handvoll Angehöriger. Die Schatten des Krieges holt das Gedenken an die Toten der Flugzeugkatastrophe vom Bodensee ein, 20 Jahre nach dem Unglück.
Thomas Wagner über das Gedenken an die Flugzeugkollision über dem Bodensee. Klettersport ist ja derzeit sehr en vogue. Viele nutzen Kletterhallen, aber auch die Natur hat ja einen besonderen Reiz. Und da gibt es immer wieder Probleme, wenn zum Beispiel zu viele unterwegs sind und die Tierwelt stören. Immer wieder werden Verbote ausgesprochen, jetzt auch in der sächsischen Schweiz. Es geht um das sogenannte Bofen. Da übernachten die Kletterer unter einem Felsüberhang in der Natur. Das ist eine sehr alte Tradition, aber in diesem Jahr kam ein Stopp. Vorübergehend. Viele passionierte Kletterer können das nachvollziehen, wollen aber auch, dass das Verbot wieder aufgehoben wird. Denn dabei geht es eigentlich nicht um diejenigen, die diese Tradition leben, sondern um Menschen mit ganz anderen Zielen. Alexander Moritz hat die Passionierten getroffen und sich die Probleme angehört.
Wir sind gerade aus dem Kirnitztal hochgelaufen zum Blossstock und stehen jetzt hier an dem schon hohen Kletterfelsen. Es regnet gerade, deswegen werden wir heute sicher nicht klettern.
Johannes Hönsch blickt auf den gelbgrauen Felsturm, der zwischen den Baumwipfeln hervorragt. Der Anfang 30-Jährige klettert hier schon seit seiner Jugend. Freiklettern in der Sächsischen Schweiz gilt als besonders anspruchsvoll.
Es ist nicht der große sportliche Aspekt, dafür würde man nicht hierher fahren. Es ist schon das Erleben des Kletterns, ja, die Auseinandersetzung mit der Natur.
Zur Klettertradition gehört auch das Bofen, übernachten unter Felsüberhängen. Ohne Zelt, nur Isomatten und Schlafsäcke sind erlaubt, nicht gerade komfortabel. Johannes Freundin Paula führt über einen schmalen Pfad zu einem trockenen Platz unter einem großen, schräg geneigten Felsblock.
Das hier ist wirklich eigentlich eine Bofe, die nur für Kletterer interessant ist. Man ist direkt an den Felsen, man boft hier direkt unterhalb eines Gipfels, wo man dann im Schlafsack noch das Vogelzwitschern hört und früh um 4 davon wieder geweckt wird, um in den nächsten Klettertag zu starten.
Rund 60 solche Bofen gibt es im Nationalpark Sächsische Schweiz. Nur hier darf man im streng geschützten Nationalpark ausnahmsweise übernachten. Wo genau die regengeschützten Schlafplätze liegen, wurde früher von Mund zu Mund weitergegeben. Heute sind die Bofen mit ein paar Klicks im Internet zu finden. Das zieht auch viele an, die nicht zum Klettern hier sind.
Sie brauchen nur in Schmelka oben Ortsausgang sich hinsetzen an einem Freitagnachmittag und schauen, wer da alles in den Wald reinstiefelt.
Ärgert sich Ulf Zimmermann, der Leiter des Nationalparks.
Die fahren mit dem Rolli, mit dem Bierkasten, mit dem großen Gepäck für die Ballermann-Party raus in den Nationalpark. Und da weiß man, das hat nichts mit Bergsport oder auch Naturerlebnis zu tun. Da geht es nur rein um Kulisse. Und dafür ist ein Nationalpark nicht da.
Laut Nationalparkverwaltung haben die Übernachtungen deutlich zugenommen. Außerdem verursachen illegale Feuer immer wieder Waldbrände. Der Mensch ein Störfaktor für die Natur. Im Nationalpark brüten Schwarzstörche und Uhus. Besonders wichtig sind die Felswände der Sächsischen Schweiz für den stark bedrohten Wanderfalken.
Dieses Jahr brüten 13. Von den 13 sind schon nur noch 11 am Brüten. Also 2 haben schon ihre Brut abgebrochen. Und das ist eigentlich typisch eben für die Entwicklung in den letzten Jahren.
Zimmermann erzählt von Touristen, die im streng geschützten Nationalpark surrende Fotodrohnen aufsteigen lassen. Oder von Kletterern, die trotz Verbots in der Nähe von Falkennestern in der Felswand aufsteigen. Seit diesem Jahr gilt deswegen, während der Brutzeit ist das Bofen komplett verboten. 3 Männer um die 30 laufen am Fuße der Affensteine entlang. Mit Rucksäcken, Schlafsäcken, in der Hand das Smartphone zur Orientierung. Sie wollen über Nacht hier bleiben. Klettern wollen sie nicht, dürften offiziell also gar nicht bofen.
Wir nehmen jetzt der Natur nichts weg, wir haben Mülltüten mit, wir sind relativ vernünftig unterwegs und deswegen sehe ich da keinen Grund, weshalb dass die Kletterer das dürfen.
Ich kann ja jetzt einfach losklettern hier und sagen, ich brauche kein Seil.
Ja, ich bin Freeclimber. Also ich finde es ein bisschen auch Quatsch.
Wo ist da die Grenze, wo ist da der rechtliche Rahmen an dem Punkt? Glaube ich nicht, dass es dann durchgesetzt werden kann.
Die Naturschutzverbände fordern dagegen strengere Regeln. Bofen sollte mindestens bis Juli verboten bleiben, argumentiert der Vorsitzende des Bund Naturschutz Sachsen, Felix Eckhardt.
Das ausgesprochene Verbot ist ein Schritt nach vorne, aber nicht ausreichend, weil es nicht die Brutzeit insgesamt abdeckt. Und die Sächsische Schweiz ist nun mal in erster Linie keine Freizeitarena, sondern ein Nationalpark.
Das Bof-Verbot gilt zunächst für 3 Jahre, dann soll ausgewertet werden. Auch Kletterer Johannes Hönsch wird dabei sein. Beim Sächsischen Bergsteigerbund leitet er die neu gegründete Arbeitsgruppe Bofen.
Aus der Sicht der Kletterer ist es nur als Zwischenlösung tragbar. Die Frage ist immer die Abwägung. Wenn man nur verbietet, wird man keine Leute gewinnen, die in Zukunft auch die Natur schützen wollen.
Bisher sei der Austausch gut. Auch Nationalparkleiter Zimmermann weiß, dass das Bofen nicht das alleinige Problem ist.
Aber man muss eben sehen, wenn der Bestand insgesamt schon sich langsam auf einem niedrigen Niveau einpendelt und dann noch zusätzlich Störungen kommen, die nicht natürlichen Ursprungs sind, was dann den Gesamtbestand und die weitere Existenz mittelfristig gefährdet.
Selbst wenn sich alle an die Regeln halten.
Das ist dann die schiere Menge, die dann den Lebensraum an seine Grenzen bringt.
Der Kompromiss zwischen Naturschutz und Naturnutzung in der Sächsischen Schweiz muss ja neu gefunden werden.
Alexander Moritz über das Bofen in der Sächsischen Schweiz.